24,000 people. And now we're in season 14. Presented by WEIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by WEIG Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 14 ist Philipp Sennewald, Equity Analyst bei New Ways. Er analysiert auch österreichische Werte und ebenso spannend Fußballclubs. Ach ja, er ist Hamburger, hat aber an der WU in Wien studiert. Lieber Philipp, herzlich willkommen aus Wien nach Hamburg. Servus.
Servus Christian und moin moin aus Hamburg. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute bei dir sein kann.
Ja, ich lese viel von dir, ich freue mich sehr. Also ich lese New Ways Research, ihr seid erfreulicherweise am Wiener Markt sehr aktiv. Die Geschichte dazu werden wir dann im Laufe der Folge herleiten. Aber ich habe das anmoderiert, Wirtschaftsuniversität in Wien und das als Deutscher. Wie ist es dazu gekommen, Philipp?
Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Es hat sich, bevor ich nach Wien selbst gegangen bin, tatsächlich schon so eine kleine Community gebildet. Also ich komme gebürtig aus Flensburg, das ist noch ein bisschen nördlich von Hamburg. Und da waren schon so 3, 4 ältere Freunde von mir in Wien tatsächlich gewesen und haben sehr viel erzählt davon. Ich war dann ein Jahr, bevor ich an die WU gegangen bin, auch schon mal zu Besuch dort, habe mir die Stadt angesehen, die mir natürlich sehr gut gefallen hat. Und dann direkt auch mal den Campus besichtigt. Und dann ist die Entscheidung relativ schnell gefallen, vor allem, wenn man dann aus einer kleineren Stadt kommt, aus Norddeutschland. Wird nach dem Abi dann nochmal Zeit, dass man Flügge wird und deswegen fiel die Entscheidung recht leicht für Wien nachher.
Ja, da sind wir stolz als Wiener. Das war damals der neue Wirtschaftsuni-Campus schon im zweiten Bezirk, glaube ich, oder?
Genau, die haben, glaube ich, 2013 den Campus war das, genau. Glaube ich, eröffnet und ich bin dann 2014 bin ich nach Wien gekommen.
Warst du ein Early Bird und was hast du da studiert in Wien?
Ach, ganz klassisch Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt BWL. Später dann auch, man kann ja dann so Spezialfächer wählen, spezialisiert dann auch auf Finance, aber am Anfang ganz klassisch.
Und wann ist dein Interesse für das Wertpapiergeschäft, für Aktien, für Research, in welchem Alter ist das losgegangen bei dir?
Das kam dann so in der Zeit, also das war dann, ich glaube im zweiten Semester hatten wir das erste Mal Grundlagenfinanzierung, so ein bisschen DCF-Modelle durchgegangen. Da fing das so ein bisschen an, natürlich auf einem ganz niedrigen Niveau, hat man sich so ein bisschen die einschlägigen Zeitungen durchgelesen und gesteigert wurde das dann später, wie ich gerade erwähnt hatte. Ich hatte dann die SBWL Finance ausgewählt, wo es dann auch darum ging, lineare, nicht lineare Finanzinstrumente zu bewerten. Dann hat sich das schon deutlich erhärtet, das Interesse.
Hast du zu dem Zeitpunkt einfach auch ein wenig überlegt, in Wien zu bleiben und hier einen Job anzunehmen oder war es klar, dass du nach Hause gehst?
Es war tatsächlich eine Überlegung. Ein Freund von mir, wie gesagt, viele Leute auch aus meiner Heimatstadt, die dann auch in Wien studiert haben, hat den Weg dann auch so gewählt. Am Ende hat es dann doch ein bisschen überwogen, dass ich zurück ins schöne Hamburg wollte, meinen Master dann auch noch angeschlossen habe hier in der Stadt. Aber es ist auf jeden Fall eine Stadt, die ich nach wie vor sehr gerne mag und ich würde auch nicht ausschließen, zu irgendeinem Zeitpunkt mal wieder zurückzukehren.
Und du bist ja durchaus beruflich verbunden. Wie gesagt, da kommen wir später dazu. LinkedIn bediene ich mich immer der Informationen, die meine Gäste eingeben. Und da gab's oder da gibt's von dir einen Eintrag aus dem Jahr 2019, Praktikant bei Hanse Consulting. Das klingt regional nach Gegend Hamburg. Was war damals dein Job dort?
Genau, also ich habe da ganz klassisch ein dreimonatiges Praktikum auf freiwilligen Basis gemacht. Grundsätzlich, was man da macht, man arbeitet natürlich den Consultants zu, allerdings recht vielfältig. Also die Hanse Consulting, wie du schon sagst, regional aufgestellt, haben allerdings auch Offices beispielsweise in Düsseldorf und auch in Süddeutschland. Der Fokus war so ein bisschen auf teilweise Restrukturierungsberatung, aber auch teilweise M&A-Beratung. Und da war es schon recht spannend, bei den Projekten dort zuzuarbeiten, die wir hatten damals.
Dein nächster Eintrag ist dann datiert mit dem Februar 2020, German Finance, Februar 2020. wenn ich das richtig einordne, ein Monat vor der Pandemie, ein Wechsel von dir. Wie ist das damals gelaufen und was kann und was ist German Finance?
Genau, vielleicht zu Beginn, die German Finance ist eine kleine Real Estate hier aus Hamburg, also wirklich ein kleines Team von 5 bis 6 Leuten, die dann zu dem damaligen Zeitpunkt einen Werkstudent gesucht haben. Ich hatte die Ausschreibung gesehen und fand das Profil ganz interessant, hatte mich dann dort beworben. Und wie du dann gerade sagtest, das war kurz vor Ausbruch der Pandemie, dann im Februar, bisschen unglückliches Timing. Ich habe dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine ganze Woche war, die ich dort gearbeitet habe, bevor es dann erstmal in den absoluten Lockdown ging und für mich als neuen Werkstudent dann auch nicht direkt in die Kurzarbeit, sondern für 2 Monate war ich dann, glaube ich, erstmal wieder raus, bevor es dann ins Tagesgeschäft wieder überging.
Wahnsinn, also ja, das war höhere Gewalt worldwide natürlich, aber bei so einem Datum, das eingegeben wird, muss ich natürlich nachfragen. Die nächste Station, Hauck Aufhäuser, da geht dann einiges los im Jahr 2021, haben wir höchstwahrscheinlich auch noch immer diese Lockdowns gehabt und du bist gewechselt, auch schon langsam in die Richtung, in der du jetzt tätig bist. Equity Research, aber bitte auch hier in eigenen Worten zu Hauck Aufhäuser und was du dort initial gemacht hast.
Genau, das war dann nach dem Studium. Ich habe dann hier in Hamburg, wie gesagt, mein Masterstudium absolviert, währenddessen bei der German Finance als Werkstudent gearbeitet, mit Fokus auf Real Estate. Wir haben da Finanzierung, maßgeschneiderte Finanzierung vermittelt an Projektentwickler, aber auch Bestandshalter, die eine Weiterfinanzierung oder eine Umfinanzierung wollten. Mir hat der Job auch ganz gut gefallen. Ich hatte da auch nie die Möglichkeit, dort weiterzuarbeiten, habe mich aber parallel auch umgeschaut und bin dann auf die Stelle gestoßen von Hauck und Aufhäuser Investment Banking. Und wir haben es ja eingangs gesprochen, das Interesse für die Kapitalmärkte war schon früh bei mir da und demnach habe ich mich dann dort beworben. Mein großes Glück war, dass die gerade zu dem Zeitpunkt einen Analysten für Real Estate Aktien gesucht hatten, mein Vorgänger. Der war, ich glaube, zu Beginn des Jahres 2021 hatte der Hauck und Aufhäuser verlassen. Das war mein großes Glück, weswegen ich die Stelle dann auch bekommen habe. Habe dann dort angefangen im September 2021, erstmal mit einer kleineren Research Coverage. Die UBM und die SMO waren übrigens damals schon dabei gewesen. Darüber hinaus die Demire, das ist ein Bürobestandshalter aus Deutschland, und die CR Energy. Die machen nachhaltiges Bauen unter anderem und habe das dann weiter ausgebaut mit größeren Aktien, die ich dann initiiert habe, beispielsweise eine Aroundtown, die noch im Jahr 2021 dazu kam, oder der Wohnbestandshalter LEG, die habe ich dann im Jahr 2022 in die Coverage mit aufgenommen.
Also ganz klare Real Estate Wurzeln bei dir da, und ich habe dich anmoderiert als Equity Analyst bei New Ways, und da gibt es eine Geschichte, wie aus Hauck Aufhäuser diese New Ways oder aus einem Teil von Hauck Aufhäuser New Ways ausgegründet wurde. Du kannst das sicher meinen Hörern, unseren Hörern und Hörerinnen besser erzählen als ich.
Sehr gerne. Die Planung fanden wahrscheinlich schon statt zu dem Zeitpunkt oder zumindest kurz nach dem Zeitpunkt, wo ich zu Hauck Aufhäuser Investment Banking gekommen bin. Das war dann damals noch im Hintergrund mit den beiden CEOs von New Ways aktuell, dem Frederik Jarch und Christian Sandherr, dass sie im Hintergrund die Planung angetrieben haben. Wir wurden dann, also der Rest des Teams, ich meine, das war im Frühjahr, in die Pläne eingeweiht, diesen Teil des Investment Bankings auszugründen in eine eigene Gesellschaft. Und kurz darauf haben mich die beiden tatsächlich zum Gespräch gebeten, weil die natürlich, wenn man so ein neues Unternehmen aufmacht, die Research Coverage zu Beginn war, glaube ich, 40 Unternehmen, das ist zu zweit schwer zu stemmen, Analysten brauchten. Und da haben sie mich gefragt, weil da auch eine gute Überschneidung vorhanden war mit den Titeln, die ich coverte, ob ich nicht Teil dieses Teams sein möchte. Und ein bisschen musste ich überlegen, aber letztendlich haben mich die beiden absolut überzeugt mit der Idee und dem Ansatz, den sie verfolgen, mich dann dem Team New Ways anzuschließen. Das Unternehmen selbst wurde dann im Laufe des Sommers gegründet. Unseren Launch hatten wir dann später im Jahr, das war, glaube ich, im Dezember, wo wir die Plattform New Ways gelauncht haben. Die Idee hinter der Ausgründung war so ein bisschen, dass wir auch bei Hauck Aufhäuser gemerkt haben, dass wir durchaus kleine Unternehmen haben, die auch sehr interessant sind, gute Equity Stories haben. Mit den Investoren, die wir bei HEB, also Hauck Aufhäuser Investment Banking, angesprochen haben, aber da nicht unbedingt die Schnittmenge bestand. Das Narrativ, was wir dann also mit New Ways verfolgt haben, war so ein bisschen, dass wir für die richtigen Unternehmen die richtigen Investoren finden wollen. Dafür haben wir die Research-Plattform gegründet, haben da mittlerweile auch innovative und zeitgemäße Formate auf der Plattform, wie beispielsweise Roundtables. Zuletzt hatten wir auch beispielsweise ein Roundtable mit dem Flughafen Wien. Und Unternehmen können mittlerweile Earnings Calls auf unserer Plattform veranstalten, Capital Market Days auf unserer Plattform veranstalten.
Kurze Zwischenfrage, damit, das ist alles digital, nehme ich an, oder? Nicht physisch oder hybrid, sondern digital über eure Plattform, oder?
Das ist digital über unsere Plattform, das läuft dann über so eine Zoom-API, also basiert auf der Zoom-Software, funktioniert demnach auch alles dementsprechend. Was natürlich weiterhin physisch möglich ist, was wir auch machen, sind natürlich klassische Roadshows. Dafür fahren wir dann auch beispielsweise nach Paris oder nach Zürich, um dort mit den Unternehmen Investments zu treffen.
Ich habe mal die Coverage angeschaut, die New Ways insgesamt macht. Also da ist sehr, sehr viel Österreich-Bezug dabei. Wir haben hier es immer UBM durch dich genannt. Du hast den Flughafen genannt. Das macht, glaube ich, ein Kollege von dir dann Bad at Home, Rosenbau und so weiter. Also wir bekommen das in die Mailbox. Es gibt einen guten, optisch ansprechenden Newsletter, sage ich jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer, den man for free beziehen kann und wo wirklich guter und dichter Content kommt. Und vor allem habt ihr aktives Research, also nicht nur, wenn Zahlen kommen, sondern auch hier und da zu News. Wie ist da euer Ansatz, Philipp?
Genau, du sagst es schon ganz richtig. Also was wir so als die Basis ansehen, ist natürlich das Kommentieren von Quartalszahlen. Das sollte klar sein, dass man dazu ein Update schreibt. Was uns aber darüber hinaus wichtig ist, dass wir zum einen regelmäßigen Newsflow haben, was auch wichtig ist, damit die Unternehmen auf dem Schirm bleiben, und die schnelle Einordnung von tagesaktuellen Events, beispielsweise wenn eine Akquisition anstand oder ein Unternehmen großen Auftrag bekommen hat. Lohnt es sich aus unserer Sicht schon, das aufzufassen, ein Update zu schreiben und auch nochmal die wichtigsten Punkte der Equity Story dann auch in diesem Update wieder unterzubringen. Das ist so ein bisschen unser Ansatz, dass wir wirklich versuchen, pro Unternehmen möglichst viele Updates pro Jahr zu schreiben. Im Schnitt sind wir, glaube ich, so bei 8-9 Updates derzeit.
Ich habe jetzt deine Unternehmen angesehen, also jene Unternehmen, die du analysierst, und hier 5 von 10 oder 11 Unternehmen herausgehoben, 4 mit Österreich-Bezug, die S-Immo, die UBM, die haben wir genannt, dann noch Focus Labs und Beacons Mind, die Beacons Mind war ja auch an der Wiener Börse notiert. Genau. S-Immo möchte ich ganz kurz ansprechen, wir senden die Folge am Freitag, den 6. September, nehmen auf am Dienstag, den 3. September, und da ist jetzt die Nachricht gekommen, dass bei S-Immo eine Barabfindung 22,05 Euro geboten wird für den Streubesitz. Keine Überraschung, oder? Sage ich jetzt mal.
Nicht wirklich. Also es war natürlich irgendwo immer noch so ein bisschen vermutet worden, wo wird das Angebot am Ende sein. Das ist ja, glaube ich, dann auch am Freitag mit aufgefasst, wo wir unser Research geschrieben hatten. Wir hatten uns ein bisschen zwischen dem Buchwert und den NTA gesetzt bei 24 Euro. Der NTA ist, glaube ich, bei knapp 25, wenn wir jetzt den Abschlag damit reinnimmt. Kann man schon sagen, dass das ein fairer Abschlag ist und ein gutes Angebot dann an die Aktionäre, meiner Meinung nach.
Ich möchte jetzt ja nichts vorwegnehmen oder so, aber es ist eben vor wenigen Minuten, bevor wir unser Telefonat begonnen haben, reingekommen. Der Podcast soll eigentlich nicht so einen großen aktuellen Zeitstempel haben, aber wir haben im Vorgespräch auch ausgemacht, dass wir über einen weiteren Titel, der minimalen Österreich-Bezug über einen Champions League-Gegner hat, intensiver sprechen, nämlich Borussia Dortmund. Das Unternehmen und der Fußballclub ist seit 2000 an der Börse notiert. Bis jetzt nicht die rühmlichste Story, kann man sagen. Aber ihr macht tolles Research. Du hast in der Vorwoche vor wenigen Tagen, sagen wir so, ein Update geliefert. Kursziel 5,50. Die Aktie steht bei circa 3,70 momentan. Und ich möchte mit dir jetzt darüber sprechen, was es als Besonderheit hat, einen Fußballclub im Research quasi zu betreuen. Und ja, sprechen wir mal kurz drüber. Fußballclub ist ja leider in unseren Breitengraden nicht so stark gelistet. Eine Faszination für mich als Sportfan ist natürlich dabei. Was macht für dich der Case Borussia Dortmund im Besonderen aus und was ist das Spannende dran?
Ja, du sagst es schon ganz richtig. Es ist definitiv was Besonderes, einen Fußballclub zu covern. Natürlich, wie bei allen anderen Unternehmen, kommt es darauf an, dass man die zukünftigen Zahlungsströme möglichst gut prognostizieren kann. Der Faktor, der bei Borussia Dortmund natürlich dazu kommt, ist so ein bisschen der Zufall, der beim Fußball auch eine große Rolle spielt. Also man muss am Anfang der Saison, man kann das natürlich dann auch unter der Saison aktualisieren, aber möglichst gut vorhersagen können, wo wird Borussia Dortmund am Ende des Jahres spielen. Zum einen in der Tabelle in der Bundesliga, im DFB-Pokal, was finanziell nicht ganz so wichtig ist, aber auch eigentlich einen Einfluss hat, wenn man dort reinkommt. Aber natürlich auch, und da ist nachher das große Geld zu holen, das hat man auch im letzten Jahr gesehen, was der BVB über die Champions League eingenommen hat. Da ist es dann natürlich schwerer vorherzusagen. Wir haben immer so ein Base Case drin, dass der BVB das Achtelfinale erreicht. Das heißt immer, zumindest in den letzten Jahren, weil es aus unserer Sicht realistisch erschien und so auch dieses Jahr. Aber wir haben es natürlich auch jetzt am ersten Spieltag, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da hat der BVB gespielt gegen die Eintracht aus Frankfurt und das war lange ein recht umkämpftes Spiel. Die Eintracht, glaube ich, sogar ein bisschen Oberwasser gehabt in der ersten Halbzeit. Und dann kommt es, glaube ich, zur 70. Minute und die Eintracht hat die Riesenchance, freies Tor mit 1-0 in Führung zu gehen. Macht es nicht, der Ball geht rüber und im Gegenzug fällt das 1-0 für Borussia Dortmund. Borussia Dortmund gewinnt das Spiel am Ende 2-0. Und das ist, was ich damit meine, mit diesem Faktor Zufall. Da kommt es natürlich dann auch nachher in der Champions League drauf an, wenn du beispielsweise ein K.O.-Spiel hast. Da können solche Dinge natürlich entscheidend sein. Und deswegen macht es das zeitweise etwas schwieriger, natürlich auch vorherzusagen.
Ganz klar. Du hast ein Kursziel formuliert, wirst das ausgerechnet haben und hast auch ein Base-Szenario angenommen für sportliches Weiterkommen. Achtelfinale, wenn ich es richtig verstanden habe, also die Runde der 16 in der Champions League und ich nehme an, in der Meisterschaft schon die Champions League-Qualifikation, oder?
Definitiv. Also zunächst mal zur Meisterschaft, da gehe ich schon stark davon aus, dass der BVB unter die Top 4 kommen sollte. Ich sehe Teams wie Bayer Leverkusen, auch wenn sie jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder verloren haben, ganz klar vor den BVB. Auch die Bayern dürften am Ende stärker aufgestellt sein, auch wenn es dann auch ein bisschen ruckelt zu Beginn der Saison. Mit Leipzig sehe ich sie ungefähr auf Augenhöhe. Deswegen glaube ich, dass die beiden Teams am Ende Plätze 3 und 4 unter sich ausmachen werden und demnach der BVB sich dann auch wieder für die Champions League qualifiziert. In der Champions League, du hattest es eingangs gesagt, war jetzt auch die Auslosung am letzten Donnerstag gewesen, die, wie ich finde, das natürlich mit Real Madrid auswärts, wird eine schwierige Aufgabe für den BVB. Barcelona zu Hause, sehe ich sie nicht chancenlos, aber die restlichen 6 Gegner sollte der BVB klarer Favorit sein. Von daher gehe ich auch in diesem Jahr davon aus, dass sie möglicherweise sogar direkt als einer der ersten 8 Platzierten im neuen Modus ins Achtelfinale einziehen werden.
Sturm Graz, also Österreich, möchte ich erwähnen, ist hier dabei unter den Gegnern von Borussia Dortmund und sicherlich klarer Außenseiter. Der Modus neu versus Modus alt. Ist das für die Equity-Story positiv zu sehen, neutral oder negativ?
Grundsätzlich schon positiv zu sehen. Du hast natürlich als Basis erstmal mehr Gruppenspiele. Vielleicht kurz zur Erklärung, der Modus wurde bis zum letzten Jahr gespielt, dass man 8 Gruppen hatte, 4 Teams, also 3 Gegner gegen jeden Gegner, wurde 2-mal gespielt. Also hatte man 6 Gruppenspiele. Im neuen Modus gibt es ein geschlossenes Ligasystem, also eine Tabelle für alle Teams. Und jedes Team spielt gegen 8 verschiedene Gegner, hat also schon mal 2 Gruppenspiele mehr. Dazu kommt, dass es als Neuerung auch eine Zwischenrunde vor dem Achtelfinale gibt. Ich hatte es gerade erwähnt, die ersten 8 Teams in dieser gemeinsamen Tabelle, die gehen direkt ins Achtelfinale vor. Die Plätze 9 bis 24 spielen dann in so einem, ich würde es Playoff nennen, dann noch die weiteren Achtelfinale-Teilnehmer aus. Sollte man da runterkommen, gibt es zwar keinen extra Bonus, das gleicht sich dann aus. Aber man hat natürlich die extra Einnahmen aus dem Heimspiel in Form von Ticketing oder auch sicherlich ein Merchandise.
Ja, ich höre ja viele Börse-Podcasts aus Deutschland auch und viele Sport-Podcasts auch. Und da war der Finalgegner, Real Madrid hat gewonnen im Vorjahr, die Borussia aus Dortmund. Und die beiden prallen jetzt wieder aufeinander. Und im Vorjahr gab es ja diese Bellingham-Geschichte aus einer alten Transfervereinbarung, dass es sogar bei einer Niederlage nicht schlecht gelaufen ist irgendwie, glaube ich. Hast du da noch Memories dazu?
Genau, also das ist natürlich immer so eine spannende Sache bei Transfers im Fußball. Man liest da immer von kolportierten Ablösesummen und dann gibt es immer eine Sockelablösesumme und einen Maximalbetrag. Und mit diesem Maximalbetrag, das sind dann Bonusvereinbarungen, die dann geschlossen werden, beispielsweise wenn der Spieler mindestens 25 Liga-Einsätze, mindestens 20 Tore, mindestens so und so viel Assists macht, aber auch Teamerfolge spielen da eine Rolle. Und zwar, wenn es beispielsweise das betreffende Team oder aufnehmende Team des Spielers schafft, die Champions League oder die Meisterschaft oder den nationalen Pokal zu gewinnen. Und dem Unternehmen nach, genaue Vertragsdetails haben wir da natürlich nicht, aber wie man so in den Medien lesen konnte, gab es so eine Klausel auch in dem Vertrag von Jude Bellingham, sodass der BVB mit dieser Finalteilnahme, dadurch, dass Real Madrid die Champions League gewonnen hat, da nochmal einen solchen Bonus kassiert hat, der dem Vernehmen nach ungefähr ausgeglichen war mit der Prämie, die sie dann bekommen hätten, hätten sie dieses Finale noch bekommen. Dazu muss man sagen, sie hätten zusätzlich zum Finale natürlich auch noch dann im europäischen Supercup gespielt, da hätte es auch noch ein bisschen extra Geld gegeben, wenn sie den gewonnen hätten, auch noch ein bisschen mehr. Von daher weiß man nicht genau, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen mehr gewesen wäre, aber definitiv eine interessante Geschichte, auch ein interessantes Abbild des aktuellen Transferwahnsinns, würde ich mal sagen, im europäischen Spitzenfußball.
Wir haben eingangs über Research gesprochen, zum Beispiel die Österreicher, S-Immo, UBM und so weiter. Fußball, da höre ich jetzt in unserem direkten Gespräch raus, da muss man schon auch ein echter Fan sein, um da mitreden zu können. Ich glaube, lernen kann man das als Analyst nicht so leicht, was du gerade gesagt hast, oder? Da muss man schon Fan sein. Jetzt nicht von dem Verein, ja, aber von der Sportart.
Man muss, also es ist definitiv von Vorteil. Ich sag mal so, man kommt wahrscheinlich auch nicht an die Coverage, wenn man nicht einschlägiger Fußballfan ist. So war es zumindest bei mir damals, als mein Vorgänger dann das Unternehmen verließ, war relativ schnell klar, dass ich das übernehmen würde. Es ist einfach sehr komplex. Wir haben gerade über die Transfers gesprochen, aber auch beispielsweise die TV-Geldverteilung. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Champions League ist sehr lukrativ, aber wie sich das dann zusammenstellt über Startprämien, über den TV-Pool und über die Siegprämien für die einzelnen Spiele, das ist schon sehr komplex und da braucht man schon ein gutes Verständnis für die Dynamiken im Fußball, meiner Meinung nach.
Dann kommen wir ein bisschen zu anderen Faktoren, die eine Bewertung von einem Fußballclub ausmachen. Zum einen natürlich die Geschichte am Transfermarkt. In deinem Research steht, dass Borussia Dortmund als Scout and Development Verein gilt, sprich gute Weiterverkäufe schafft, wie das auch unser Red Bull Salzburg sehr gut kann oder Benfica Lissabon oder zum Beispiel Ajax Amsterdam. Das ist natürlich ein Faktor dann auch, dass das Stadion so riesig ist mit Fassungsvermögen 81.000 Plätzen und dieses Gelb-Schwarz-Merchandising, glaube ich, auch nicht so schlecht funktioniert. Wie siehst du das? Viele Punkte auf einmal.
Ja. Ich versuche die Punkte mal einzeln abzugehen. Also zum Merchandising, klar, also das ist schon enorm. Ich habe jetzt am Anfang der Saison erlebt im DFB-Pokal, da hat der BVB hier in Hamburg gegen Phoenix Lübeck gespielt. Da war ich im Stadion gewesen und dort zu sehen, welche Anziehungskraft dieser Verein hat. Die Südkurve im Hamburger Volksparkstadion war wirklich quasi verwandelt in die Südkurve Dortmund. Also es ist schon wirklich, wirklich faszinierend, wie viele Leute dieser Verein auch außerhalb des Ruhrpotts anzieht. Beispielsweise auch letztes Jahr, das kam jetzt in der Analystenkonferenz auch raus, hatte man ein Sondertrikot rausgebracht und dieses Sondertrikot hatte allein durch die Verkäufe auch einen signifikanten Effekt dann wieder aufs Ergebnis, das vorher nicht so erwartet worden war. Also Merchandising definitiv ein Faktor und auch ein Faktor, der natürlich mit dem Erfolg weiter anzieht. Insofern ein Team in der Champions League weiter vorkommt, kommt da natürlich auch das Interesse aus dem Ausland verstärkt.
Ganz hinzu. Klar.
Sag mir nochmal vielleicht
die Stadion mit 81.000 ja, Plätzen.
Genau, ist natürlich ein Riesenasset. Also du hast mit 81.000 Signal Iduna Park das größte Stadion, das mit Abstand größte Stadion in Deutschland. Ich glaube, auf Platz 2 kommt dann die Allianz Arena mit 75.000 und allein diese gelbe Wand auf der Südtribüne, die du hast, mit, ich glaube, 25.000 Stehplätzen. Das ist natürlich enorm und gibt dir natürlich ganz andere Möglichkeiten als Vereine. Nehmen wir zum Beispiel Bayer Leverkusen gut, die haben natürlich mit der Bayer AG im Hintergrund auch wieder einen kleinen Wettbewerbsvorteil, aber die haben spielen super Fußball, aber haben ein Stadion von 30.000 Zuschauer Fassungsvermögen und das ist dann an dem Punkt gedeckelt. Da kannst du natürlich mit Preiserhöhung immer ein bisschen arbeiten, aber ist auch sehr schwierig und delikat im Fußball. Von daher, das Stadion ist dort definitiv ein großer Vorteil für die Borussia.
Jetzt muss ich, du hast Bayer erwähnt, bei Leverkusen, jetzt muss ich Rheinmetall ins Spiel bringen. Das ist ja zum Teil Fanwiderstand, aber ein Analyst findet das natürlich sehr positiv, wenn da Cash-In kommt durch einen starken Brand, oder?
Mit Sicherheit. Da muss man natürlich unterscheiden zwischen der Fansicht und der Analystensicht. Als Analyst ist das natürlich super für den BVB. Über die Säule hatten wir noch gar nicht gesprochen, was natürlich auch eine große Umsatzsäule ist das Sponsoring. Und da, wie man lesen kann, ist der Rheinmetall-Deal für den Umfang, den er auch bietet, für Rheinmetall sehr, sehr lukrativ für den BVB. Mhm. Aus Fernsicht ist es mit Sicherheit zum Teil nachzuvollziehen. Man weiß, die Ultras, die begehren dann natürlich auch gerne auf. Man hat jetzt auch gesehen im Heimspiel gegen die Eintracht, dass zu Beginn der zweiten Halbzeit dann auch protestiert wurde im stillen Protest. Muss man sicherlich auch darauf eingehen und dann in den Dialog gehen. Aber grundsätzlich ist das für den Verein eine sehr wichtige Partnerschaft, meiner Meinung nach.
Bleibt noch der Status Ausbildungsclub, du hast es genannt, Scout Development.
Genau, also du hattest auch ein paar andere Vereine genannt, bei denen es in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Der BVB ist, würde ich sagen, ein Paradebeispiel für dieses Scout and Develop-Prinzip. Man kann sagen, wenn das einmal funktioniert, dass man Spieler günstig einkauft, ändert, Fehler für das Zehnfache weiterverkauft, dass das durchaus mit Glück zu tun haben kann. Beim BVB hat das absolutes System. Man schaut sich alleine an Dembélé, Sancho,
Bellingham. Ich muss dich kurz unterbrechen. Dembélé war ich 1,5 Stunden am Laufband, weil die NTV-Live-Übertragung der Pressekonferenz, ob der Transfer jetzt klappt oder nicht, mit. Ich war damals long auf die Aktie, also in der Hoffnung, das geht durch. Und ich habe mir gedacht, ich laufe jetzt, bis diese Pressekonferenz vorbei ist. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aber das war ein Megafaktor für die Aktie damals. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
Kein Problem. Nee, also absolut. Natürlich, das ist natürlich immer wichtig, wenn du da solche Margen drauf machen kannst. Bei Bellingham, ich glaube, der wurde, ich meine, es waren 20 Millionen eingekauft damals aus Birmingham und dann verkaufst du ihn für über 100 Millionen weiter an Real Madrid. Bei Dembélé war es ähnlich, der auch für über 100 Millionen dann nach Barcelona ging, Aubameyang für über 60 Millionen an Arsenal weiter verkauft. Und man kann mehr und mehr Beispiele dazu nennen. Also der BVB hat da wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Scouting-Abteilung, die auch durch verschiedene Wechsel, die dann stattgefunden haben, Nislintat, der damals sehr, sehr wichtig war, der jetzt auch wieder da ist, zwischendurch gegangen ist, das hat dem allen keinen Abbruch getan. Der BVB hat einfach eine sehr gute Grundstruktur in seinem Scouting, junge, gute Talente zu sichten. Und was der Vorteil am BVB ist, sie sind nicht der FC Bayern, sie sind nicht Real Madrid. Sie schaffen es dann auch, diese Talente wirklich im Spielbetrieb sofort einzubinden und sie zu Stammspielern zu machen, sodass sie dann auch entsprechend ihren Wert noch schneller steigern.
Komme ich noch zu einem klassischen Punkt, der im Equity Research natürlich wichtig ist, eine börsennotierte Peer Group. Welche Unternehmen schaust du dir da als Vergleichsgruppe an, um letztendlich auch zu diesem Kursziel von 5,50 zu kommen?
Also grundsätzlich basiert unser Kursziel auf einem Discounted Cashflow-Modell, aber man versucht das natürlich immer zu validieren mit alternativen Bewertungsformen. Da zählt die Peer Group natürlich dazu. Was man sich anschauen kann, ist beispielsweise Manchester United, Ajax Amsterdam, hattest du genannt, schon beim Scout and Develop, die sind auch an der Börse. Juventus Turin ist an der Börse, Olympique Lyon aus Frankreich ist an der Börse. Du hast in Dänemark zwei Vereine, die an der Börse gelistet sind, Portugal ebenso. Es ist allerdings auch teilweise schwierig, diese Unternehmen auch mit dem BVB zu vergleichen, weil du natürlich auch in Deutschland mit der 50+1-Regelung schon einen gewissen Wettbewerbsnachteil auch für den BVB hast, der möglicherweise auch eine leicht geringere Bewertung im Vergleich zur Peer Group rechtfertigt. Aber die eben genannten, das sind so die Unternehmen, die ich da in meiner Peer Group drin habe, wo ich dann schaue, passt es ungefähr oder passt es nicht, um dann mein DCF-Ergebnis zu bestätigen.
Hilf uns noch kurz mit der 50+1-Regelung bitte noch in der genaueren Erklärung.
Genau, ich mache es ganz einfach. Also in Deutschland ist es so, dass kein externer Investor mehr als 50%, also die Stimmmehrheit, an einem Fußballclub halten darf. Das ist in anderen Ländern anders. Wir kennen das aus der Premier League, dass dann Scheich Mansour Manchester City kauft in Paris, dass der katarische Staatsfonds Paris Saint-Germain kauft. Ich glaube, in Italien hast du mittlerweile mehrere chinesische Eigentümer von Inter Mailand, AC Mailand. Das ist einfach in Deutschland so nicht möglich und lindert somit teilweise sicherlich auch die Möglichkeiten, weil es gäbe sicherlich Interessenten auch an einem Verein wie nicht nur die Borussia Dortmund, sondern auch an anderen Bundesligisten.
Hört man Rumors, dass andere Bundesliga-Clubs auch an die Börse wollen? Bitte keinen Namen nennen.
Es gibt immer mal wieder Gerüchte, die man diesbezüglich hört. Wir haben ja tatsächlich einen zweiten Fußballverein in Deutschland, der auch an der Börse ist, allerdings nicht als Peer Group dient. Das ist die Spielvereinigung Unterhaching aus der Nähe von München.
Auch legendär. Die
stehen aktuell. Ja. Ja, die haben damals die Bayern zum Meister gemacht. Leverkusen-Fans werden sich nicht gerne erinnern an das Eigentum von Michael Ballack. Die sind tatsächlich an der Börse. Nein, es gibt natürlich immer mal wieder Gedanken hierzu. Auch einige Sachen, die wir mitbekommen, aber derzeit tatsächlich nichts Konkretes, was wir hier wissen.
Wir haben vor allem 15 Minuten über eine Barabfindung bei der Isimo gesprochen. In Österreich braucht man IPOs. Ich hoffe, Red Bull entscheidet sich vielleicht für einen Börsengang der Fußballsparte. Das wäre doch auch spannend zum Researchen für dich, oder? Nehme ich an.
Definitiv. Du hast natürlich bei Red Bull auch nochmal das Besondere, dass du da so eine Multi-Club-Ownership hast, was jetzt auch immer mehr kommt. Also Bayern München macht es beispielsweise auch, dass sie Vereine kaufen. In Afrika, Südamerika, du hast im Konstrukt Red Bull, hast du Salzburg, der so an Nummer 2 steht, dann hast du Leipzig in Deutschland, was so das Flagship,
glaube ich. New York natürlich, ja.
New York Liefering in Österreich selbst als Farmteam. Mhm. Ich glaube Red Bull Bragantino in Brasilien. Das gibt dir natürlich dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten im Scouting. Und man sieht ja auch immer wieder, welche Spieler von Liefering nach Salzburg gehen, da dann weiter ausgebildet werden und dann den Schritt nach Salzburg machen. Man denkt an Dominik Schoboschlein, Navi Keita.
Erling Haaland, ne? Um Dortmund Erling, genau. Wieder reinbringen. Erling Haaland ist vielleicht das beste Beispiel für diese Durchgängigkeit.
Da war ich tatsächlich sehr überrascht, dass der damals zu Dortmund gekommen ist. Also das war natürlich auch wieder ein Beispiel, was wir vorhin gar nicht genannt haben. Die 20 Millionen, glaube ich, damals aus Salzburg gekommen. Ich glaube, 2 Jahre später für 60, 65 Millionen an Manchester City weiterverkauft. Ein Wahnsinnsspieler, der damals auch schon mir in Salzburg aufgefallen ist, der in der Champions League auch ordentlich gescored hat, damals schon für Salzburg.
Ja, ich glaube, der ist bereits in Salzburg ganz Europa aufgefallen. Und ja, diese Stories, die sind ähnlich. Als Österreicher denkt man natürlich ein bisschen klein, aber Red Bull, das wäre ein Traum mit dem Fußballverein. Und du bist ja schon gut vorbereitet drauf. Also einen Researcher hätten wir auch schon. Philipp, ich habe überzogen in diesem Podcast, weil es mir so viel Spaß macht von der Zeit her. Trotzdem eine klassische Abschlussfrage. Was ist das, was dir an deinem Job, wie du ihn jetzt ausübst, taugt, gefällt?
Das ist eine einfache Frage und ich muss vielleicht ein bisschen mehr ausführen. Eine ganz kurze Antwort kann ich da nicht geben. Es ist sehr abwechslungsreich. Du hast mit vielen verschiedenen interessanten Leuten zu tun, Foundern von Companies, Vorständen von Companies. Du bist vor allem in dem Bereich, wo wir tätig sind, im Small- und Mid-Cap-Bereich auch sehr, sehr eng dran am Management, sodass du auch wirklich gute Insights da bekommst. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Auf jeden Fall, wenn man es runterbrechen kann, ist es sicherlich, dass es sehr abwechslungsreich ist, dass nicht jeder Tag gleich ist. Das ist schon das, was mir am meisten gefällt, wenn man es so runterbricht.
Meine klassische Abschlussfrage. Du bist selbst ein junger Mitarbeiter im Kapitalmarkt. Hast du einen Tipp an noch jüngere Leute, die jetzt vor dem Jobeinstieg stehen und im weitesten Sinne sowas Ähnliches wie du werden wollen? Wie geht man das am besten an?
Definitiv kann es nicht schaden, dort früh anzufangen, sich auch nach Praktika umzuschauen, erste Erfahrungen in dem Bereich zu sammeln, sich möglichst viel belesen, einschlägige Literatur. Ich hatte es am Anfang erwähnt, es gibt da für Studenten auch gute Möglichkeiten, günstig Abonnements abzuschließen, beispielsweise beim Wall Street Journal oder so. Das sind auf jeden Fall gute Voraussetzungen, wenn man das erstmal mitbringt und dann einfach bewerben auf Praktika in dem Bereich. Gerne auch bei uns. Also wir schreiben auch quartärlich Praktikantenstellen für junge, ambitionierte Leute aus. Von daher, das kann ich den Leuten auf jeden Fall mit auf den Weg geben.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Die Homepage von New Ways, wo es auch die Newsletter-Modalitäten gibt und auch die Homepage von Borussia Dortmund, werden wir verlinken. Lieber Philipp, danke für diese Folge, die mir, ich glaube, man hat es gehört, markant Freude gemacht hat. Danke für deine Zeit. An euch da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, Christian, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und jetzt auch viel Spaß. Jetzt haben wir wieder dieses Loch gehabt. Ich verabschiede mich auch gleich bei dir, weil wenn der Podcast dann aus ist, ich rufe dich nachher nochmal kurz an. Also, an alle Beteiligten, tschüss und baba und drücken wir auch Borussia Dortmund die Daumen. Ciao.
Ciao.